Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute Morgen mit Silvia Engels im Studio. Willkommen zur Diskussion am Montagvormittag. Bei der UN-Vollversammlung geben sich derzeit die Staats- und Regierungschefs in New York seit Tagen wieder die Klinke in die Hand. Die Vereinten Nationen, sie sind der Raum für Reden zu großen Themen, für markante Worte und Gesten. Auf der anderen Seite hat die UNO gerade in den letzten Jahren gezeigt, dass sie sich die wandelnde Welt nur begrenzt darstellen kann. Wichtige Machtzentren in Asien, Afrika oder Lateinamerika sind vielfach unberücksichtigt und der UN-Sicherheitsrat steht der derzeitigen Aggression Russlands in der Ukraine weitgehend hilflos gegenüber, da Russland als eine der ständigen Vetomächte neben China, den USA, Frankreich und Großbritannien alles blockieren kann. Nun soll es im kommenden Jahr einen Zukunftsgipfel geben, um dringend überfällige Reformen der UNO voranzubringen. Unser Thema heute Vormittag in Kontrovers: die Vereinten Nationen. Überholt oder unverzichtbar? Unsere Gäste sind Jürgen Braun von der AfD, er ist Obmann im Menschenrechtsausschuss des Bundestags hier im Studio in Köln. Dann Andreas Larem, er ist für die SPD im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, dort stellvertretender Vorsitzender des Unterausschusses Vereinte Nationen. Er hört uns aus Berlin. Und schließlich Manuela Scheuermann, sie ist Professorin für internationale Beziehungen an der Universität Würzburg, uns von dort auch aus zugeschaltet. Guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen.
Guten Morgen. Vor der Sendung haben schon einige Hörerinnen und Hörer ihre Meinung zu den Vereinten Nationen abgegeben. Hier eine Auswahl.
Hier ist David Fritsch aus Frankfurt. Wollen wir an Sicherheit leben, so brauchen wir ein Regulativ, das von zumindest der Mehrheit der Staaten, der Weltbevölkerung anerkannt wird. Andernfalls besteht die Gefahr, dass allein das Recht des Stärkeren herrscht. Dieses gilt es zu vermeiden.
Ja, guten Morgen. Bernd Paschelke aus Bonn. Man muss natürlich aufpassen, dass man den Vereinten Nationen nicht zu viele Aufgaben und zu viele Lösungspotenziale zuordnet, die sie gar nicht haben. Insofern, glaube ich, ist es als weltweites Diskussionsforum, um auch in solchen Krisen entsprechende Zeichen zu setzen, ein unverzichtbares Instrument.
Ja, die Vereinten Nationen sind unverzichtbar. Sie waren bis jetzt verzichtbar gewesen, der Westen mit seiner ökonomischen Macht die UN ja beeinflusst hat. Diese Zeiten scheinen jetzt aber vorbeizugehen. Und jetzt scheint man wirklich ein Gleichgewicht der Kräfte auch auf diesem Planeten zu erreichen. Und deshalb ist die UN in Zukunft unverzichtbar. Danke. Zahn, Leipzig.
Morgen, Uli Herzog, Berlin-Tempelhof. Die UN sind genau wie die EU gute Ideen und gute Institutionen von der Sache her, aber in ihren Einzelentscheidungen viel zu schwerfällig. Also es wäre ein Wahnsinnsreformbedarf da und der muss angepackt werden.
Morgen. Winfried Schmidt aus der Bad Gramm-Müritz. Also ich würde sagen unverzichtbar. Auch der Sicherheitsrat, auch das Vetorecht ist ganz wichtig. Dadurch wird das NATO-Übergewicht kompensiert. Also können auch andere Länder, die nicht in der NATO sind, entscheiden. Und das Gremium muss sich zusammenraufen.
Das Gremium muss sich zusammenraufen. Diese Stimme haben wir mal ganz bewusst an den Schluss gestellt, denn viele fordern ja eine Reform des UN-Sicherheitsrates. Herr Winfried Schmidt, nun gerade unser Hörer eben nicht, weil er sagt, dadurch gleicht sich auch viel aus und es spiegeln sich ja auch wahre Machtverhältnisse vielleicht dadurch besser wieder. Herr Larem, für die SPD im Bundestag, stellvertretender Vorsitzender Unterausschuss Vereinte Nationen, was sagen Sie zu dem Argument?
Ja, schönen guten Morgen nochmal, jetzt auch nochmal von meiner Seite in die Runde, Frau Engels. Nein, das sehe ich jetzt an dieser Stelle nicht so. Also ich glaube, gerade wenn man den Begriff, die Machtverhältnisse der derzeitigen neuen Ordnung, die wir in der Welt haben, nach dem brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, gerade aus dem Grund heraus und nicht nur aus dem Grund heraus, muss der Sicherheitsrat erneuert werden, um genau diese Machtverhältnisse, die neuen geopolitischen, auch abzubilden. Und dann sprechen wir eben über Asien, da sprechen wir über Afrika, da sprechen wir über Lateinamerika.
Das ist die These, hier muss Reform her. Dann schauen wir jetzt auf, sag ich mal, die Gegenposition, die ja vielfach die AfD vertritt. Herr Braun, Sie sprechen sich auch schon seit Jahren für den Fortbestand der Vereinten Nationen aus, aber wollen Nationen dort stärker sehen. Heißt, können Sie dem Argument von Herrn Schmidt etwas abgewinnen? Das Vetorecht ist gar nicht so schlecht?
Das kommt immer auf den konkreten Einzelfall an. Das ist ja das Problem. Grundsätzlich kann man darüber streiten, natürlich. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo man dann über die Jahrzehnte feststellt, oder da bin ich jetzt irgendwie dafür, dass da eine Vetomacht Einspruch einlegt gegen die Mehrheit im Sicherheitsrat. Aber es ist natürlich ein machtvolles Instrument, das problematisch ist. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Das ist vollkommen klar. Hier sind eben Staaten erster Ordnung, die eben als ständige Sicherheitsratsmitglieder Vetomacht haben, Vetorecht haben. Das sind ja die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Das ist ja der Kern der UNO-Gründung damals gewesen. China ist dann noch dazugekommen. Und unter wechselnden Vorzeichen, ne? Erst war es ja Taiwan viele Jahrzehnte, dann ist es plötzlich umbenannt worden. War auch eine typische Sache der UNO, wo Machtpolitik vor Recht eigentlich ging, dass dann plötzlich da umgeswitcht wurde, eigentlich gegen die UNO-Charta, aber ist ein Spezialthema. Und diese Sicherheitsratsgeschichte ist natürlich problematisch. Die souveräne Gleichheit der Staaten steht nicht nur in der UNO-Charta, sondern das ist bindendes Völkerrecht. Und dass welche Sonderrechte haben, das widerspricht dem natürlich. Mhm. Jetzt ist die Frage, was kann man ändern? Ich bin auch für eine Reform des Sicherheitsrats. Ich halte es allerdings für sehr unrealistisch, was Herr Larem und die Bundesregierung auch dort immer wieder vertritt. Es ist einfach derzeit nicht absehbar, dass die Sicherheitsratsmitglieder, und das geht ja seit 30 Jahren mittlerweile so, einer Reform aufgeschlossen sind. Ganz im Gegenteil. Es wird, glaube ich, die deutsche Macht wird auch immer geringer.
Frau Scheuermann, die Problematik ist umrissen. Einerseits wird Reformbedarf angemeldet, andererseits, wir haben es gerade noch mal gehört, stellt sich ja die Frage, werden diese 5-ständigen Vetomächte jemals bereit sein, diese ja doch hervorgehobene Stellung aufzugeben?
Das ist eine gute Frage. Also wenn wir beispielsweise die USA hernehmen, die sich sehr, sehr lange eigentlich sehr bedeckt gehalten haben, was eine Reform des Sicherheitsrats betrifft, und uns mal die Biden-Rede anschauen in der Generalversammlung, aber auch die Einlassungen, die es sonst gab aus den USA, würde ich sagen, dass es schon jetzt, auch wenn es unwahrscheinlich ist, so ein Fenster der Gelegenheiten gibt. Ja, also wir haben einen Staat, wir haben auch Großbritannien und Frankreich, die einer Reform aufgeschlossen gegenüberstehen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr schwierig, ein solches Powerhouse der Vereinten Nationen zu reformieren. Nicht zuletzt stehen da bestimmte Charta-Artikel dagegen, die eben festlegen, dass nicht nur die Generalversammlung mit 2/3 Mehrheit einer Reform zustimmen muss, sondern eben auch der Sicherheitsrat mit allen ständigen Mitgliedern. Trotzdem aber dürfen wir uns keine Denkverbote auferlegen. Ja? Wir müssen trotzdem überlegen, wie kann es denn weitergehen, wenn sich Weltpolitik so sehr im Sicherheitsrat abspielt, dass dieser dauerhaft in großen weltpolitischen Fragen blockiert ist. Das kann ja auch nicht das Rätsels Lösung sein.
Dann bleiben wir direkt bei Ihnen und ich gebe Ihnen die Stimme von Barbara Erben-Wunder. Sie hat uns aus Hamburg geschrieben, nicht nur Russland blockiere heute eben Entscheidungen im Sicherheitsrat, das hätten ja in den letzten Jahrzehnten auch die USA oder China getan. Nicht die UNO sei überholt, aber eben auch die Zusammensetzung des Sicherheitsrats, so weit, so gut. Und sie plädiert dafür, die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Irland, China und Südafrika, da sind natürlich schon 2 ständige Mitglieder dabei, aber eben auch Brasilien, Indien, Südafrika stärker einzubeziehen. Wäre das der Schritt, diese Länder noch zusätzlich hinzuzuholen?
Sicherlich, ja. Also es gibt ja eine Reforminitiative, die in aller Munde ist, die heißt G4, eingebracht unter anderem von Deutschland, Brasilien, Indien und Japan. Und Sie hören es schon, da sind Brasilien und Indien mit dabei. Ja? Und natürlich soll auch die Afrikanische Union mehr Mitsprache bekommen. Also die BRICS letzten Endes, die ja immer weiter in die Weltpolitik hineinstreben, eine Stimme bekommen. Es ist nur die Frage, wer aus der Afrikanischen Union denn bereit wäre und auch in der Afrikanischen Union akzeptiert wird, ein ständiges Mitglied zu werden. Südafrika ist einer der Kandidaten, aber da gibt es eben mehr und man kann sich innerafrikanisch nicht wirklich einigen. Ja.
Ja, nehmen wir mal diesen Vorschlag auf, der ja sehr häufig kommt, auch wenn die Frage der Länder, die hinzukommen sollen, immer etwas strittig ist. Aber diese Erweiterung, Herr Braun, Sie vielleicht, wäre das der realistischere Schritt? Denn Sie sagen ja, einerseits glauben Sie nicht, dass von dem Vetorecht abgerückt wird, aber der Druck wächst ja nun aus. Wäre das denn politisch die Richtung, die Sie auch anstreben?
Ja, also wir sind als Alternative für Deutschland von Anfang an seit über 10 Jahren für eine Erweiterung des Sicherheitsrats und für einen ständigen deutschen Sitz im Sicherheitsrat, der allerdings, sage ich mal, in den letzten Jahren immer mehr in weite Ferne rückt. Und wenn wir jetzt BRICS sehen, ja, das ist so ein Schlagwort, da ist natürlich, die BRICS-Staaten wollen mehr Macht. Aber es gibt widerstreitende Interessen. Zum Beispiel zwischen Indien und China gibt es massiv widerstreitende Interessen. Und es ist die Frage, ob zum Beispiel China nicht alleine schon verhindert, dass Indien einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat bekommt. Indien ist eine Weltmacht inzwischen, das muss man anerkennen. Und es sind 1,4 Milliarden Menschen. Und Indien ist zum Beispiel ein Faktor, der dringend rein müsste, um hier auch Asien anders zu repräsentieren als nur durch China entsprechend. Nicht? Also hier wäre manches vonnöten, aber ich denke, die bisherigen ständigen Mitglieder, bei allem, was Frau Scheuermann hoffnungsvoll sieht, das ist lobenswert, ja, aber das geht so seit über 30 Jahren ja mittlerweile, dass da immer mal wieder geäußert wird, man musste eine Reform machen und so weiter. Und dann will man davon nichts mehr wissen. Die Briten und Franzosen zum Beispiel waren ja auch immer mal bereit, mehr auf Deutschland zuzugehen. Und dann haben sie gemerkt, ja, eigentlich gefährdet das dann vielleicht unseren Sitz oder unsere Position. Und dann war das nicht mehr das große Thema. Ich denke, diese Signale, die vielleicht von Präsident Biden jetzt kommen, das ist auch mal ein taktisches Spiel, um da etwas Ruhe reinzukriegen und nicht unbedingt, um die Debatte zu fördern.
Herr Larem, wie sehen Sie diese Erweiterungsdebatte, die ja in der Tat schon sehr, sehr lange schwelt und Deutschland auch mal mit mehr und mit weniger, sag ich mal, Werbung für diese Erweiterung, inklusive auch, dass Berlin einen ständigen Sitz bekommt, unterwegs ist? Sollte man da nicht den Fokus wechseln, weil es seit 30 Jahren nicht klappt?
Nein, eben nicht. Wir sollten den Fokus eben nicht wechseln. Es ist ja gerade das Wichtige, dass wir mal anfangen, jetzt auch wirklich in medias res zu gehen und die Sache richtig durchdeklinieren und durchdiskutieren. Und es ist auch dieser Summit of the Future geplant, der letztendlich hier mit Deutschland und Namibia als Co-Facilitatoren dem Ganzen etwas Futter bringen soll.
Dass die Zukunftskonferenz 2024, genau. Kommen wir später drauf,
ja,
bestimmt.
Ja. Und nochmal, ich bin nach wie vor, also ich bin für eine Erweiterung. Also zum einen haben wir ja in der nationalen Sicherheitsstrategie drinstehen, dass wir einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat anstreben. Und zum anderen eben, ich habe es eingangs gesagt, gehört meines Erachtens nach Asien, Afrika, Lateinamerika in irgendeiner Form in eine Erweiterung des Ständigen Sicherheitsrates mit inkludiert. Und wir dürfen uns nicht, weil wir immer nur Probleme vielleicht sehen und dann könnte es sein, dass, sondern wir müssen uns einfach wirklich jetzt konkret an den Tisch setzen und diese Verhandlungen führen, um auf eine Reform auch wirklich endlich mal hinzubekommen. Denn es ist wirklich notwendig, dass die UN eine Reform erhält. Wir haben eine veränderte Weltordnung. Wir haben seit der Gründung der Vereinten Nationen haben wir komplett veränderte Situationen in vielen Staaten, in vielen Kontinenten unserer Welt. Und dem müssen wir jetzt einfach mal dem aktuellen Zeitgeschehen gerecht werden, mit einer Veränderung auch den Vereinten Nationen. Dass das kein einfaches Spiel ist und dass es keine einfache Diskussion wird, das ist vollkommen klar. Aber wer nicht anfängt, bekommt auch kein Ende.
Dann wollen wir es konkreter machen. Unser Hörer Uwe Rode hat uns geschrieben, er hat einen konkreten Vorschlag, auch mit Blick auf die aktuellen Vetomächte. Die würden, Zitat, vor allem zurzeit in Gestalt von Russland zu den aggressivsten Weltnationen zählen. Allein schon in der Frage, wie auf Krieg und Friedensbruch zu reagieren sein muss, sollte die Vollversammlung Vetos des Sicherheitsrates überstimmen können. Fangen wir direkt bei Ihnen an, Herr Larem. Ist das ein Reformvorschlag, der in dieser Zukunftskonferenz 2024 eingebracht werden sollte von deutscher Seite oder auch von der Runde?
Also ich finde diesen Reformvorschlag gut, dass man der Generalversammlung einfach da mehr Macht gibt, um letztendlich dann ein Vetorecht, welches den Sicherheitsrat blockieren könnte, in dem Dilemma stecken wir ja im Moment, auch überstimmen könnte. Und da gibt es ja auch die ersten Ansätze eben von Liechtenstein, die letztendlich eingebracht haben, haben gesagt, eine Resolution, die jetzt auch sagt, dass zumindest wenn ein Veto ausgesprochen wird, dieses Veto auch in der Generalversammlung diskutiert werden muss und muss besprochen werden und der Vetogeber muss sich äußern, warum er sein Veto hier eingelegt hat. Also ja, das Souverän sollte eigentlich die Generalversammlung sein und der Generalversammlung, bin ich der festen Überzeugung, sollte man mehr Macht geben im Rahmen einer Reform, um letztendlich dann eine Blockade im Sicherheitsrat entgegenzuwirken.
Herr Braun, ist das auch die Position der AfD, mehr Macht der Vollversammlung in ganz zentralen Fragen Krieg und Frieden?
Also wir als Alternative für Deutschland sehen das sehr kritisch. Ich glaube, dass es sehr blauäugig ist, was jetzt von der SPD vorgetragen wird. Die UNO-Generalversammlung oder Vollversammlung vertritt ja jedes Mitglied der Vereinten Nationen. Und wir haben hier mehrheitlich, in ganz großer Mehrheit, keine Freunde von Demokratie und Freiheit, die da versammelt sind. Die Mehrheiten sind eindeutig auch zum Beispiel gegen weltweit gültige Menschenrechte gerichtet. Aber eben, wie gesagt, freiheitsfeindliche Strategen sind da weitgehend führend. Und deswegen ist es in vielen, vielen Fällen gut gewesen, dass eben eine Vetomacht anders entschieden hat, als es eine Mehrheit der Generalversammlung entscheiden würde. Zum Beispiel die Existenz des Staates Israel wäre bei einer mehr Macht der Generalversammlung permanent gefährdet, im Grunde genommen durch solche Dinge. Und wie gesagt, jeder Staat, ja, es gibt die souveräne Gleichheit der Staaten, die spiegelt sich in der Generalversammlung wieder. Aber als Freund von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten sage ich dazu, das gruselt mich eher, wenn man jetzt dazu kommt, dass diese Diktatoren der Welt in der Generalversammlung am Ende bestimmen sollen, was auch in Europa zum Beispiel läuft.
Frau Scheuermann, wie sehen Sie diesen Vorschlag, dass in einigen Fragen Vetos des Sicherheitsrates durch die Generalversammlung oder Vollversammlung überstimmt werden könnten?
Also ich möchte erst mal klarstellen, dass das kein SPD-Vorschlag ist, sondern ein Vorschlag, der einfach in den Vereinten Nationen auch kursiert. Herr Braun, das ist ein Vorschlag, der letzten Endes daran anknüpft, an das, was seit dem 24. Februar 2022 passiert, nämlich die Notstandssondersitzungen, die da zeigen, dass eben, wenn der Sicherheitsrat blockiert ist, ein Staat die Generalversammlung anrufen kann und das Thema in der Generalversammlung verhandeln kann. Ja, also beispielsweise die Verurteilung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine durch die Generalversammlung mit einer Mehrheit von 141 Stimmen. Ich halte das für einen sehr guten Vorschlag, ja, weil die Appellfunktion nicht überschätzt werden kann, die Generalversammlung doch hat.
Ach, Frau Scheuermann, in allen Ehren, aber Entschuldigung, was zum Beispiel hat diese Generalversammlung in Sachen Armenien und Aserbaidschan unternommen? Und das geht seit Jahren, dieser Konflikt. Er ist jetzt wieder massiv eskaliert, militärisch. Ich habe da ganz andere Sachen erlebt im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf. Eine vollständige Ignoranz aller anderen Staaten gegenüber dem Schicksal Armeniens. Also was soll da der Fortschritt sein?
Was kommt Frau Scheuermann zu Wort? Genau. Frau Scheuermann.
Also ich sehe, es wurde ja regelmäßig verhandelt. Ja, es ging ja jetzt um einen Reformvorschlag bei einem Veto. Und was ich sehe derzeit und die letzten Jahre, das ist ja nicht nur das Veto Russlands im eigenen Fall, ja, im vitalen Interesse, sondern China und Russland haben Vetos eingelegt im Falle Jemens, im Falle Syriens. Ja, also es ging um humanitäre Korridore. Die haben, also China beispielsweise hat Vetos natürlich immer wieder im Vorfeld angedroht. Und das ist teilweise eine recht destruktive Atmosphäre. Und der kann man vielleicht entkommen oder ein zusätzliches Gremium eben ermächtigen. Und die Generalversammlung ist eben die Versammlung aller Regierungen. Und das mag einem nicht gefallen, das sind nicht nur Demokratien darunter. Das heißt aber nicht, dass wir dann als Demokratien gefährdet seien. Ja? Also so wie Sie es darstellen wollen, die Diktatoren übernehmen die Macht. Also das sehe ich ja überhaupt nicht in der Generalversammlung. Sonst hätten wir ja schon ein ganz anderes Stimmungsbild in Bezug auf Russland.
Da komme ich noch mit einem anderen Vorschlag ergänzend rein, vielleicht Herr Frau Scheuermann direkt dazu. Das ist auch ein Vorschlag eines Hörers, nämlich Theodor Tegler aus Berlin. Er schreibt auch, die UNO sei wichtig, aber unzeitgemäß und einst eben entstanden auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs. Er schlägt vor, dass die Staaten eben nicht Regierungsvertreter, sondern eine Art Bürgerräte in UNO-Gremien entsenden. Wäre das ein Zugang oder ist das, Frau Scheuermann, zu blauäugig?
Es ist eine schöne Idee. Ja, da gibt es weitere Ideen von so einer Initiative, die da heißt Democracy Beyond Borders. Also da geht es letzten Endes darum, eine Art Parlament noch zu erschaffen, ein Parlament der Menschheit oder der Parlamentarier neben der Generalversammlung. Die Frage ist, wie ist das umsetzbar? Und da kommen wir doch zu der Frage, also welche Regierungssysteme entsenden dann die Bürgerräte? Ja? Also können wir dann wirklich davon ausgehen, dass diese Bürgerräte demokratisch gewählt, ernannt wurden und dann im Sinne der Bürger und Bürgerinnen sprechen? Also ich halte das für eine charmante Idee, für eine gute Beobachtung, aber ich bin ein bisschen skeptisch, was die Umsetzung betrifft.
Sie hören weiter Kontroverse im Deutschlandfunk, heute mit dem Thema die Vereinten Nationen, überholt oder unverzichtbar? Wir hatten eben schon über die Reform des Sicherheitsrates gesprochen, wollten jetzt stärker auf die Generalversammlung schauen, aber gerade hat sich Herr Aras aus Aachen eingewählt und er möchte doch noch was zu den Mitgliedern des Sicherheitsrates nennen. Dann schicken wir Sie erst noch in die Runde. Guten Morgen, Herr Aras.
Guten Morgen, meine Dame.
Ja, guten Morgen, Herr Aras. Ihre Meinung zum Sicherheitsrat?
Also meine Meinung zum Sicherheitsrat ist kurz gefasst, also der UNO ist völlig veraltet, besonders der UNO-Sicherheits, also die ständigen Mitglieder, die müssen unbedingt reformiert werden, weil der UNO ist praktisch Gefangener von diesen Mitgliedern, von diesen ständigen Mitgliedern. Deshalb muss die ständigen Mitglieder so erweitert werden, ja, dass die ständigen Mitglieder dieses Vetorecht aberkannt wird.
Alles klar, ist angekommen, Herr Aras. Ich denke, wir haben Ihren Punkt soweit schon behandelt. Entschuldigen Sie, da wollten wir jetzt ein bisschen straffen, aber Ihr Punkt ist angekommen. Ich ergänze das gerne um Karl-Heinz Kramer, der uns das auch nochmal geschrieben hat. Der UN-Sicherheitsrat sei gänzlich überholt, aber die UNO, da gäbe es nichts Vergleichbares, aber das absurde Blockaderecht müsse gefällt werden. Wir haben aber auch, wenn wir jetzt mal auf die Generalversammlung schauen, schauen wir auf eine andere Idee. Da hatten wir eben schon das Argument, dass dort möglicherweise zu viel autoritär oder diktatorisch herrschende Staaten unterwegs sind. Und Martin Fitt aus Karlsruhe hat etwas weiter geschaut. Er sieht natürlich, Demokratie sei das Wichtigste, was wir haben. Die Vereinten Nationen sei hier eine wichtige Institution. Aber wie soll man denn künftig dann abstimmen? Stimmgewichtung solle die herrschen nach Größe des Landes, also Bevölkerung. Dann würde ja China oder die anderen starken, bevölkerungsstarken Länder ein Übergewicht bekommen. Was ist also gerecht? Frau Scheuermann, Sie vielleicht dazu?
Was gerecht ist, da ist die Charta sehr klar und sehr genau. Die beginnt schon in der Präambel, dass jedes Mitglied, ob groß oder klein, die gleichen Rechte haben sollte und die gleiche Stimme. Und ich würde wirklich unterstreichen wollen, dass diese souveräne Gleichheit, die in der Charta niedergelegt ist und die Charta durchzieht, auch wenn sie vom Sicherheitsrat natürlich durchbrochen wird, sehr wichtig ist, weil wir eben keine Unterscheidung treffen, wer ist gut und wer ist böse. Und ich denke, dass das gerade in der Generalversammlung deshalb gut ist, weil sie eine Plattform sein soll des Austausches. Und da gibt es auch Austausch von für uns Demokratien nicht wünschenswerten Bewegungen. Ja? Aber auch die müssen Gehör haben. Und deswegen würde ich jetzt nicht an diesem Gleichheitsgrundsatz rütteln wollen. Im Gegenteil, ihn ein bisschen stärken, dadurch, dass man die Generalversammlung einfach auch stärkt.
die Generalversammlung stärkt. Auf der anderen Seite kommt hier auch die Mail von Ferdinando Schacher. Er schreibt, die UNO sei nun mal ein Spiegelbild von Wirklichkeiten zwischen Ideal und Geopolitik, zwischen vermeintlicher grenzenloser Solidarität und der Staatsräson von Großmächten. Das heißt, da gebe ich Ihnen wieder das Wort, Herr Larem, wie wird man denn mit dieser Realität einfach, dass nun mal Macht ungleich in der Welt verteilt ist, fertig im Konzept als Gegensatz zu diesem Demokratieverständnis?
Ja, zunächst einmal möchte ich an dieser Stelle der Frau Scheuermann komplett beipflichten in ihren Ausführungen gerade eben, die sie gerade eben gemacht hat. Und schauen Sie, wenn man das ins Verhältnis setzt und sagt, okay, wir haben bei der Generalversammlung, bei der Vollversammlung haben wir auch Staaten dabei, die autokratisch regiert sind und nicht gerade dem Idealbild einer Demokratie entsprechen. Aber wir haben ja auch im Sicherheitsrat, im Ständigen haben wir das gleiche Bild ja, ne? Wenn Sie Russland und China betrachten, ist ja auch jetzt gerade, es sind keine lupenreinen Demokratien. Und insofern bin ich der festen Überzeugung, dass es gehört einfach zur Debatte dazu, gerade in der Vollversammlung, der Generalversammlung, dass eben, ich meine, wir sind unterwegs als Außenpolitiker auch und sprechen auch mit Staaten, die autokratisch regiert sind und die keine lupenreinen Demokratien sind, aber wir sprechen mit allen. Und genauso muss es auch in der Generalversammlung sein, dass man eben dort die Debatte führt. Und Politik heißt ganz einfach ja auch, andere von einer Meinung zu überzeugen. Und dazu gehört die Debatte und die muss man führen, auch wenn man nicht mit jedem Freund ist in einer Versammlung. Aber das gehört dazu und deswegen bin ich der festen Überzeugung, wir müssen hier die Macht der Generalversammlung stärken gegenüber dem Ständigen Sicherheitsrat oder beziehungsweise gegenüber dieser Veto-Funktion. Und das ist ja genau auch das Ansinnen, was Liechtenstein ja auch mit seiner Eingabe verfolgt hat und zumindest ja auch das jetzt auf den Weg gebracht hat, dass zumindest beim Veto eben man hier sich äußern muss und man kann und es muss diskutiert werden in der Versammlung. Also insofern, wir müssen hier beginnen, die Debatte zu führen, auch wenn es uns nicht immer gefällt, aber das gehört einfach dazu. Und nochmal auf den Hörer einzugehen, ja, was ich auch sagte, die Vereinten Nationen, wir haben eine veränderte Weltordnung, wir haben veränderte Situationen geopolitisch und dementsprechend muss auch die Vereinten Nationen diese veränderten Situationen meines Erachtens nach angepasst werden.
Was man
ja, darf noch ganz kurz dann ja. Möchte ich Herrn Braun das Wort geben.
Was man vielleicht noch zu bedenken geben muss, es geht ja nicht nur um die Großen, die weltpolitisch irgendwie genau. Einfluss haben, sondern es geht auch um die Kleinen, ja, die vor allem vom Klimawandel betroffen sind, von der Klimakatastrophe. Und ich denke, da muss man auch bei einer Reform des Sicherheitsrats noch mal drüber nachdenken, ob nicht die auch eine Stimme haben müssten, ja, in der Zukunft.
Dann geht jetzt das Wort an Herrn Braun. Sie sind ja gegen eine Stärkung der Generalversammlung, weil Sie eben sagen, dort dominieren zu viele Nicht-Demokratien. Auf der anderen Seite stellt sich ja die Frage, in welchem Format soll denn sonst diskutiert werden? Das gibt zum Beispiel uns der Hörer Robert Lüttke zu bedenken, dass hier diese Forumsrolle eine wichtige Rolle spielt, gerade wo wir sehen, dass ja nun auch der Sicherheitsrat nicht demokratisch immer agiert, als Gegengewicht die Generalversammlung stärken. Das ist doch erstmal naheliegend, oder?
Ja, die Generalversammlung mächtiger machen ist das eine, die Generalversammlung als Forum nutzen ist das andere. Also die Generalversammlung der mehr Macht zu geben, habe ich große Bedenken aufgrund der Geschichte der UNO seit 1945. Große Bedenken, aber das Forum, das ist vollkommen klar. Wir müssen in der Außenpolitik mit allen möglichen Leuten reden. Wir müssen mit Leuten reden, mit denen würden wir natürlich nicht gerne sonst ein Bier trinken irgendwo. Ja, das sieht die AfD ganz klar. Wir müssen realistisch Außenpolitik machen. Wir können auch nicht als Deutschland als die moralische Supermacht auftreten, dann werden wir nicht ernst genommen. Realpolitik ist ganz entscheidend, nicht? Und wenn jetzt Herr Larem sagt, keine lupenreinen Demokratien, dann weiß ich noch, was Gerhard Schröder als SPD-Kanzler über Wladimir Putin gesagt hat. Da war es nämlich ein lupenreiner Demokrat. Also die SPD ist sehr wandelbar bei diesen ganzen Punkten und die Bundesregierung auch. Und weniger Seifenblasen, weniger Wolkenschieberei der Bundesregierung wäre gut. Ja, die Generalversammlung ist das Forum, wo wir alle mit unterschiedlichen Meinungen uns artikulieren sollten, wo jeder Staat, souveräne Gleichheit der Staaten, sich äußern kann, wo die unterschiedlichsten Strömungen zu Wort kommen und wo wir natürlich nicht mit dem moralischen Zeigefinger jedes Gespräch abwürgen sollten. Das ist vollkommen richtig. Aber der Generalversammlung mehr Macht zu geben, hieße, bestimmte Staaten, die eben die einzigen Demokratien in ihrer Region sind, die einzigen freiheitlichen Staaten, wie Israel einer hohen Gefahr auszusetzen. Und das ist zum Beispiel etwas, da sage ich, ich stehe an der Seite von freiheitlichen Staaten. Das ist meine Überzeugung, auch wenn ich hinnehmen muss, dass bestimmte Staatsmänner diktatorische Vorstellungen haben. Und das gehört, mit denen müssen wir auch sprechen, völlig klar.
Dann gebe ich ein paar Hörerstimmen mal rein, um die Bandbreite der Debatte und auch der Stimmen, die uns erreichen, mal etwas wiederzuspiegeln. Da haben wir zum Beispiel Rosemarie Z., die kritisch gegenüber den Vereinten Nationen generell gegenübersteht. Sie wisse nicht, was die UN für einen Sinn haben solle, wenn so viele Staaten weder die Menschenrechte noch die Völkerrechte achten. Wolfgang Daub aus Koblenz argumentiert da ähnlich. Diese Art der Völkerversammlung sei eine reine Laberrunde, die teuer, aber völlig wirkungslos sei. Und als Gegenrede Unterstützer für die UNO haben wir auch sehr viele mehr. Die UN, schreibt zum Beispiel ein Schreiber, der seinen Namen hier nicht notiert, sei wichtiger denn je. Sie sei das einzige Gremium, in dem mit verschiedenen Partnern diskutiert werde. Und Leander Sellentin hebt die Einzigartigkeit der UNO hervor. Das erste Mal, schreibt er, in der Menschheitsgeschichte setzen sich nach Jahrtausenden des Bekriegens Völker zusammen, um die gewaltigen Probleme gemeinsam zu lösen. Das mal als kleines Stimmungsbild. Dann versuchen wir es jetzt wieder konkreter zu fassen. Die Generalversammlung haben wir besprochen. Nun gibt es auch noch sehr viele Unterorganisationen, die oftmals relativ im Stillen wirken. Und auf die verweist zum Beispiel unser Hörer Bernhard Stengel. Er schreibt uns, die UNO sei die Dachorganisation für viele anerkannte Unterorganisationen, UNESCO, UNICEF etc. Man müsse hier zwar eine Bürokratiereform vielleicht ins Auge fassen, aber auch diese Gremien seien unverzichtbar. Herr Braun, starten wir direkt bei Ihnen. Ist das nicht ein Punkt, der oftmals zu sehr übersehen wird, dass hier tatsächlich schon sehr wertvolle Arbeit ständig gemacht wird?
Bei allem Ärger, den man in den Vereinten Nationen hat und den man erlebt, wie auch, wie gesagt, vorhin habe ich es angedeutet, in Sachen Armenien seit Jahren in den Gremien der Vereinten Nationen im Stich gelassen werde. Menschenrechtsrat, habe ich das vor einem Jahr ziemlich genau erlebt, sind hunderte von Menschen durch aserbaidschanische Angriffe ums Leben gekommen und der Menschenrechtsrat hat stundenlang über alles Mögliche geredet. Nur Armenien hat sich beklagt und dann ist stundenlang niemand da. Haben über alles andere geredet. Es wurde einfach ignoriert. Es war eine zynische Veranstaltung in Genf im Menschenrechtsrat. Das Schicksal der Armenier schien völlig egal zu sein von allen, die sich da geäußert haben. Aber trotzdem ist es so, ohne die UNO können wir bestimmte Sachen nicht machen. Jetzt Stichwort Armenien. Jetzt braucht Armenien zum Beispiel, würde gerne eine UNO-Hilfe haben bei der Sicherung der Bevölkerung in Bergkarabach aktuell. Das ist jetzt, weil es gibt halt niemand anders, der die Bevölkerung in irgendeiner Weise mit einer Friedenstruppe, mit einer Initiative schützen kann. Das heißt, wir haben immer die Faust in der Tasche, wenn man die Realität in der UNO sieht. Vieles funktioniert nicht, aber wir sehen gleichzeitig, bestimmte Dinge müssen klappen. Das Welternährungsprogramm, World Food Program, ist in Fällen von Naturkatastrophen, Kriegen, Bürgerkriegen unverzichtbar als Hilfsorganisation. Es ist auch unter David Beasley, der das jahrelang geleitet hat, immer effizienter geworden. Und man kann sagen, die großen Katastrophen der Welt würden schrecklicher verlaufen, wenn ich dieses Welternährungsprogramm sehr schnell, sehr direkt helfen würde.
Herr Larem, dann greifen wir den Aspekt der Unterorganisationen aus. Da wurde ja gerade schon die Bandbreite gezeigt. Der Menschenrechtsrat, der auch gerade in der Armenien-Frage wieder in der Kritik stand. Aber ohnehin sieht man ja gerade im Umgang mit Armenien jetzt die Probleme, überhaupt für die UNO wieder zu handeln. Auf der anderen Seite ganz unverzichtbare Organisationen wie World Food Program gerade erwähnt, aber auch UNHCR, also das Flüchtlingshilfswerk. Wie kann man hier dafür sorgen, dass diese Positivbeispiele einfach stärker werden?
Also zunächst einmal möchte ich etwas mal nochmal hier in die Runde bringen, weil es überrascht mich schon, jetzt wie Herr Braun argumentiert, wo doch gerade der Herr Espendiller aus seiner Fraktion heraus gerade öfters andere Positionen bezieht, zum Beispiel, dass der sagt, deutsche Außenpolitik ist zu teuer, die Kosten für die Steuerzahler sind zu hoch und Sanktionen gegen Russland schaden der eigenen Wirtschaft oder den eigenen Bürgern. Auf der einen Seite, und man hetzt auch zum Teil ja etwas gegen die Vereinten Nationen, aber jetzt spricht er gerade, ist gerade anders, also scheinbar, je nachdem wie der Wind weht, hängt man das Fähnchen raus. Also kommen wir
das
zu dem Thema.
Das ist typisch für die SPD,
kommen wir
Herr
zu dem, kommen wir zu dem Thema, zum Thema zurück. Menschenrechte Unterorganisation der Vereinten Nationen. Also diese Unterorganisation der Vereinten Nationen machen eine hervorragende Arbeit. Denken wir nur an das Thema Peacekeeping, wo wir uns in vielen Mandaten beteiligen auch und auch andere Nationen sich beteiligen, um letztendlich hier Peacekeeping voranzutreiben. World Food Program ist genannt worden, UNHCR, das ist richtig. Und jetzt kommen wir eben zu der Aussage nochmal, die Außenpolitik wäre zu teuer. Zum Beispiel World Food Program hat im Moment auch das Problem der Finanzierung. Deutschland ist ja der zweitgrößte Geldgeber in diesen Bereichen. Da müssen von anderen Gebern noch mehr rein, weil gerade in diesen Unterorganisationen fehlt es im Moment an finanziellen Mitteln, weil wir eben sehr viele Krisen auf der Welt haben und Menschenrechtsverletzungen auf der Welt haben und Aggressionen. Also hier müssen die Unterorganisationen noch mehr gestärkt werden. Die Wahrnehmung, haben Sie vollkommen recht, Frau Engels, die Wahrnehmung der Unterorganisation ist nicht allzu hoch. Das muss verbessert werden. Da muss einfach mehr drüber gesprochen werden. Aber die sind ganz wichtig. Und aus dem Grund heraus ist auch letztendlich die Vereinten Nationen mit all ihren Organisationen essentiell für unsere neue Weltordnung.
Unser Hörer Herr Rossmüller hat sich eingewählt. Er ruft uns aus Lauder-Königshofen an. Guten Morgen, Herr Rossmüller.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ihre Meinung?
Meine Meinung kann ich ja auch nur quasi oberflächlich begründet wiedergeben. Also was man so eben medial erfährt, was diese UN-Gremien bewirken. Wir haben natürlich jetzt ein sehr großes Interesse daran, dass diese Gremien Entscheidungen treffen, die in unserem Sinne sind. Weil jetzt wir hier eine handfeste, lang andauernde Krise direkt vor unserer Haustür haben. Ich frage mich einfach, was uns bisherige Krisen auf der Welt geschert haben. Und stelle fest, dass diese Gremien teilweise sich selber ja irgendwie schachmatt setzen, weil hier einfach geopolitische Interessen und auch wirtschaftliche Interessen, sage ich mal, das Handeln der einzelnen Nationen ja auch irgendwie bestimmt in den Gremien, also was Abstimmungen betrifft. Und ich sehe einfach da, dass keine große Hoffnung, dass wir hier eben Krisen wirklich zukünftig befrieden können. Also eben wie den Ukraine-Krieg zum Beispiel.
Sie fürchten, dass wirtschaftliche Interessen überwiegen. Ich gebe das direkt an Frau
Wirtschaftliche und ja. geopolitische
und
auch.
Geopolitische.
Eben nicht rein wirtschaftlich, genau. Ja.
Okay, ich gebe das mal direkt an Frau Scheuermann. Diese Zweifel hört man ja sehr, sehr häufig. Was kann man dagegen setzen und was dann auch trotzdem realistisch bleibt?
Also was man dagegen setzen kann, ist schon mal die lange Geschichte der UN und ihrer Kriseninterventionskapazitäten, die sie dann doch hat. Herr Larem hatte das UN Peacekeeping angesprochen, das ich übrigens sehr kritisieren würde, aber dass doch es geschafft hat, viele Krisen einzudämmen und Staaten wieder auf einen Weg zu bringen, der sie aus großen Krisen geführt hat. Nichtsdestotrotz ist die Geopolitik derzeit natürlich einer der Faktoren, die das ganze UN-System ins Wanken bringen kann, weil der politische Wille vieler wichtiger Staaten nicht da ist bzw. auseinanderfällt. Trotzdem aber ist genau diese Krisenstimmung das, was in den Vereinten Nationen sehr oft zu einem Reformschub geführt hat. Beispielsweise in den 2000er Jahren gab es 2005 eine größere Reform auch des UN-Menschenrechtsrats, der damals noch eine Kommission war. Und mehr Macht bekommen hat, mehr Einfluss bekommen hat. Und zuvor war ja beispielsweise der Krieg der USA gegen den Irak, der tatsächlich die Welt auch in eine Krise gestürzt hat, die EU zu einem Scherbenhaufen gemacht hat, weil sich die EU wieder mal nicht einigen konnte. Ja, also ich sehe dieses geopolitische Argument. Allerdings möchte ich noch auf eine andere Sache hinaus, die Herr Larem schon ein bisschen angesprochen hat. Es geht nicht nur um die großen und die vielen Sonderorganisationen, die die Vereinten Nationen haben, sondern um das riesengroße Sekretariat mit über 40.000 Mitarbeitenden, das ja sowas wie ein Krisenwissen der Welt ist. Ja, also die Vereinten Nationen, die sind wirklich mit allen Krisenwassern gewaschen und haben ja wirklich institutionelles Wissen, das sehr, sehr wichtig ist, um kommende Krisen auch angehen zu können.
Herr Rossmüller, wenn Sie jetzt die Argumentation von Frau Scheuermann hören, die ja sehr stark darauf hingeht, die Vereinten Nationen haben ihre Schwächen, ja, aber sie sind an Krisen auch immer wieder gewachsen. Gibt Ihnen das eine etwas positivere Stimmung dazu?
Auf Anhieb ist das wahrscheinlich, kann ich das schwer beantworten, aber ich sehe einfach, dass das jetzt eine Krise ist, die sich, also gerade Ukraine-Krieg und auch, dass jetzt hier wirklich Mittel- und Regionalmächte, sage ich mal, wirklich jetzt vor die Wahl gestellt werden, ob man jetzt eher den westlichen Weg beschreitet oder ob man jetzt diese Chance auch nutzt, selber sein eigenes Gewicht geopolitisch in die Waagschale zu werfen. Also ich sehe ja schon allein bei der EU eine Janushäuptigkeit, indem ich jetzt doch wieder erfahren habe, dass hier doch vermehrt zum Beispiel Rohöl aus Russland bezogen wird. Also man will einfach Russland sich als Rohstofflieferant immer noch irgendwie warm halten. Und wenn so reiche Länder wie, sage ich mal, die EU-Länder nicht mal in der Lage sind, sich da ein bisschen von wirtschaftlichen Interessen zu entkoppeln und wie auch wirklich hier so ein bisschen mehr die Moral in den Vordergrund zu stellen und auch wirklich, welche Bedeutung diese Krise hat, wenn wir die nicht beilegen können, also dann sehe ich einfach keine Chance.
Herr Rossmüller, danke für Ihre Meinung. Die Skepsis bleibt bei Ihnen. Ich möchte direkt anhängen, Herrn Blaum aus Freiburg ruft er uns an. Guten Morgen, Herr Blaum.
Guten Morgen.
Ihre Meinung?
Ja, ich denke, es gibt da einen, ich sag mal, Geburtsfehler bei der Konstruktion, insbesondere des Sicherheitsrates. Da ist nicht ausgeschlossen, dass ein Beteiligter mitwirkt und sogar Vetorecht hat. Also da liegt ja eine ganz klare Interessenkollision vor. Ich übertrage das mal auf eine Situation bei Gericht. Man stelle sich vor, ein Angeklagter sei gleichzeitig Richter. Das ist ein so gravierender Konstruktionsfehler, solange der nicht beseitigt wird. Ist das eigentlich ein Kindergarten in meinen Augen.
Herr Blaum, vielen Dank. Das wollte Herr Braun direkt drauf eingehen.
Ja, das ist natürlich ein sehr interessanter Gedanke von Herrn Blaum, unserem Hörer aus Freiburg, denn diese Interessenkollision, und man könnte auch sagen, bei Richtern wäre es Befangenheit, wegen Befangenheit abzulehnen, die spielt nie eine Rolle, interessanterweise. Und man ist ja erinnert an Heinrich von Kleist, der zerbrochene Krug, Dorfrichter Adam, der dann in eigener Sache entscheidet, de facto. Also eine ganz, ganz problematische Konstruktion. Da stimme ich ihm zu. Aber
das
diskutieren wir nicht
hier
weg.
Wir kriegen es
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht weg. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat das gerade erst wieder sehr deutlich in der Neuen Zürcher gesagt. Es ist unrealistisch, dass die Sicherheitsratsmitglieder, die derzeit ständigen, die 50, diese Macht wegnehmen lassen. Gut, das darf man nicht. Da können wir
Frau
also moralisch alles Mögliche da machen. Wir haben auch dafür nicht die Unterstützung der großen Länder wie zum Beispiel Indien. Indien würde ich eben sehr gerne eigentlich im Weltsicherheitsrat sehen, einfach von der besonderen Bedeutung dieses Landes. Und die Bundesregierung turnt herum als Moralweltmeister, macht eine Klassenfahrt zur UNO mit 10 Ministern und diversen Staatssekretären. Und die übrige Welt amüsiert sich über diesen Tanz und guckt noch nicht mal zu. Die sind alle nicht dabei, Herr Scholz.
Der Punkt ist angekommen. Jetzt Frau Scheuermann und dann auch noch Herr Larem vor den Nachrichten.
Ganz kurz, es gibt einen Artikel in der UN-Charta, können Sie gerne aufschlagen, Artikel 27.3, der da sagt, dass sich ein Staat eine Vetomacht, wenn es einen Fall gibt, einen Konfliktfall in ihrem eigenen Interesse, sich der Stimme zu enthalten hätte. Ja, also es gibt diesen Artikel, der aber eben nicht umgesetzt wurde. Also man hätte, aber es gibt eben diesen Hebel. Ja? Wollte ich nur kurz klarstellen. Es ist nicht so, dass die UN nicht nachdenkt.
Ja.
Der Herr Larem war ja angesprochen mit dem Stichwort, dass er ja der SPD angehört, heißt auch die Bundesregierung tragende Fraktion. Sie sehen sich hier dann ja gerade auch eben mit diesem Reformargument immer wieder gegenüber, was da heißt, es ist real nicht umsetzbar, die Vetomächte werden nicht auf ihre Rechte verzichten. Haben Sie Anzeichen dafür, sehr konkret in Ihrer Arbeit, dass das vielleicht doch durch die Krisen, die einfach keine andere Lösung mehr finden, doch vielleicht irgendwann der Fall ist?
Habe ich ja eingangs gesagt. Ja, also es gibt Anzeichen schon, und das ist ja auch jetzt gerade dieser Summit of Future, der da einiges voranbringen soll. Und es gibt Anzeichen.
Aber auch der, um das mal einzubringen, muss ja dann im Konsens sich einig werden darüber, dass man reformiert.
Das ist wohl wahr. Und nochmal, dass wir den Konstruktionsfehler da drin haben von Beginn an, weil es war eben damals anders aufgesetzt, die Charta, und der Sicherheitsrat waren andere Hintergründe. Ich habe es wie oft schon gesagt, die Welt hat sich verändert. Wir müssen, und das ist, wir sind natürlich in diesem Dilemma, jetzt den Weg zu finden, wie kommen wir aus dieser Situation wieder heraus. Und natürlich spielt Indien da schon eine große Rolle. Es wird auch Lateinamerika und auch die Vertretung des globalen Südens, Afrika wird auch eine große Rolle spielen.
Nochmal an Sie das Wort, vielleicht mit der Bitte darum, dieses Stichwort, was schon mehrfach fiel, aufzulösen mit dieser Friedenskonferenz der Vereinten Nationen 2024. Das soll ja eine Art Reformvorhaben werden, wo Deutschland eine Organisationsrolle übernimmt. Machen Sie es mal konkret. Wo verspricht man sich hier Hebel anzusetzen?
Ja, vielen Dank, Frau Engels. Zunächst einmal, also Deutschland soll eine führende Rolle übernehmen für diesen Summit of the Future, aber auch zusammen mit Namibia. Und das macht es ja schon deutlich, ist ja ein klares Signal eigentlich, dass hier Nord und Süd tatsächlich gemeinsam Ziele definieren sollen und auch dafür kämpfen sollen und kämpfen können. Die Vereinten Nationen Generalversammlung hat einen Bericht abgegeben, Our Common Agenda heißt er. Und das ist das Ergebnis eines Konsultationsprozesses zum 75-jährigen Jubiläum der Vereinten Nationen. Das gilt auch als Arbeitsprogramm für die zweite Amtszeit von Generalsekretär Guterres. Und auf der Grundlage der Empfehlung der Common Agenda wird ein Gipfel der Zukunft einberufen, der im September 2024 stattfinden soll. Pakt für die Zukunft als Ergebnis dieser soll drängende internationale Fragen aufgreifen, wirtschaftlich-soziale Transformation, digitale Kooperation, Reaktion auf globale Schocks, internationale Finanzarchitektur, Weltraum sowie auch Reformen verschiedener Teile des VN-Systems. Also das macht es ja deutlich, dass man hier sich jetzt auf den Weg begeben möchte. Und das ist ja schon mal eine Grundlage, dass man zumindest jetzt das so beschreitet. Und bei diesem Zukunftsgipfel ist unter anderem auch vorgesehen, die finanziellen Mittel für den Frieden zu stärken und die Umsetzung der SDGs voranzutreiben und den Bedarf an Reformen zu ermitteln, letztendlich die auch die Aufgabe internationaler Finanzsituationen eben neu zu definieren sind. Mhm. Also das ist der Ansatz dieses Pakt für die Zukunftsgipfels 2024.
Genau, Zukunftsgipfel, ich hatte eben Friedensgipfel gesagt, das stimmt natürlich nicht. Es geht um diesen Zukunftsgipfel, und dann bringen wir Frau Scheuermann mit rein. Ist Ihnen das schon konkret genug, wie Deutschland sich hier aufstellt, um tatsächlich inhaltliche Reformen zu erreichen?
Deutschland spielt meiner Ansicht nach da eine ganz gute Rolle, ja. Also einerseits, Herr Larem hat es genannt, das ist ganz wichtig, ist Deutschland zusammen mit Namibia verantwortlich für die Vorbereitung dieses Gipfels, ja. Und zeigt dadurch, dass Deutschland eben in bewährter Weise, muss man tatsächlich sagen, sowas ist wie ein Vermittler, wie ein Brückenbauer. Und Deutschland hat sich besonders angenommen auch der Themen Ungleichheit und Klima. Und ich finde, gerade in Zeiten dieser feministischen Außenpolitik schnabelt dieses Themenspektrum ganz gut mit dem, was die deutsche Außenpolitik sein soll. Ja, die Außenministerin beispielsweise hat auch gesagt, dass einer der Schwerpunkte die Frauenrechte sein sollen, neben der Digitalisierung, die überhaupt drängt, also die schon seit ein paar Jahren in den Vereinten Nationen hoch auf der Agenda ist und in diesem Zukunftsgipfel eben noch durchdacht werden soll. Parallel zu diesem Prozess gibt es auch immer wieder Berichte zu bestimmten Themen. Beispielsweise ist im Juli veröffentlicht worden eine New Agenda for Peace, die an die alte Agenda für Frieden von 1992 anknüpft, die damals Boutros-Ghali geschrieben hat. Und da wird ganz deutlich, dass die Vereinten Nationen noch stärker auf Resilienz und Prävention setzen wollen. Und das Ganze wird eben dann an jedem Thema, das die Vereinten Nationen im Kern, für das die Vereinten Nationen im Kern verantwortlich sind, ausbuchstabiert.
Dann schauen wir auf Herrn Braun. Sie sind nicht so optimistisch, was die Möglichkeiten dieses Zukunftsgipfels angeht. Das geht wieder in die Argumentation, die wir von Ihnen schon gehört haben, dahingehend, dass Sie denken, da ist sowieso nicht der Reformwille der derzeit Starken zu erkennbar. Aber ist es nicht etwas zu billig, sich einfach nur auf den Standpunkt zurückzuziehen? Das klappt sowieso alles nicht. Muss man das nicht einfach versuchen mit dem Weg, der jetzt beschritten wird?
Ja, man muss halt die großen Sprüche, die in den Vereinten Nationen üblich sind, vielfach von einigen Beteiligten und auch von der deutschen Bundesregierung typischerweise, das muss man mit Skepsis begleiten, weil die Realität der letzten Jahrzehnte ja vielfach eine andere gewesen ist. Und und Skepsis gehört auch dazu. Das ist in der Tat noch relativ allgemein, was wir da gehört haben, was jetzt auf diesen Zukunftsgipfel geplant werden soll. Und ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, Deutschland übernimmt sich bei solchen Vorhaben. Deutschland müsste eigentlich die deutschen Interessen vertreten. Das wäre zum Beispiel sehr konkret, dass man jetzt für Frieden in Europa eintritt. Russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist unser ganz, ganz großes Problem mitten in Europa. Aus meiner Sicht tut die UNO ja auch zu wenig. Antonio Guterres ist der Generalsekretär der Vereinten Nationen seit langen, langen Jahren, wurde gerade schon mehrfach erwähnt. Ich vermisse von ihm eine Friedensinitiative.
Die wurde gerade von dem Außenminister Russlands, Lavrov, klar zurückgewiesen. Es gibt ja Ideen und Pläne. Russland
aber
ist hier diejenige
Guterres
Kraft,
hat,
die das nicht will. Sie will nicht verhandeln, Russland.
Ich weiß, dass Russland auch schwer an den Verhandlungstisch da zu bringen ist, aber wenn es von Antonio Guterres ausginge, wer sonst sollte es sein, wenn nicht der UNO-Generalsekretär als jemand, Russland ist ständiges Mitglied im Sicherheitsrat, die Ukraine ist Mitglied der Vereinten Nationen, sogar wenn man es genau anguckt, eines der Gründungsmitglieder. Also hier ist Guterres könnte hier mit einer Initiative. Ob sie erfolgreich ist, das weiß ich natürlich nicht. Die Chancen sind natürlich nicht besonders hoch. Nur die Menschen verrecken in den Stellungen, verrecken in den Gräben. Die Bombardierungen laufen. Es ist ein ganz, ganz schrecklicher Krieg in Europa, an den wir uns ja alle nicht gewöhnen sollten, denke ich.
Das ist alles bewusst. Aber gerade hat Herr Lavrov gerade noch mal vor den Vereinten Nationen deutlich gemacht, dass es Russland ist, die hier sämtliche Pläne zurückweist. Ich gebe Herrn Fischer das Wort aus Berlin. Guten Morgen, schön, dass Sie mitdiskutieren.
Einen wunderschönen guten Morgen an alle Beteiligten und an auch die Zuhörer. Ja, meine Intention ist eigentlich, weil ich mitbekommen habe, dass es doch eine erstaunlich hohe Anzahl von Hörern gibt, die der Meinung sind, dass der UNO-Sicherheitsrat, erneuert werden soll. Also ich plädiere eigentlich dafür, das erstmal alles so zu lassen, wie es ist. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, dieser UNO-Sicherheitsrat ist ja aus den Ergebnissen des Zweiten Weltkriegs mitgegründet worden. Und hat vielfach in den letzten 30, 40 Jahren dazu auch beigetragen, dass relativ viel ruhig geblieben ist, auch wenn uns da bestimmte Entscheidungen nicht so gefallen haben. Und da muss man eben auch ganz deutlich sagen, so sehr ich auch diesen Krieg verurteile, ja, diesen völkerrechtswidrigen Krieg, der jetzt läuft hier mitten in Europa, die andere Seite der Welt hat eben auch diese UNO-Sicherheitsrat oft genutzt, um seine Position aufrechtzuerhalten. Und deswegen bleibe ich oder wünsche ich gerne, dass eine Erneuerung der UNO schon, aber den UNO-Sicherheitsrat jetzt nicht in Teufel, Grund und Teufel reden und lieber sprechen. Und ich hoffe und wünsche, dass wir nicht irgendwann, wenn das weiter so eskaliert, dass wir versuchen, immer weiter Russland auszugrenzen, dass es hier zu einer Rieseneskalation kommt und wir vielleicht sogar in den Dritten Weltkrieg rennen, nur weil wir uns nicht mehr verständigen wollen mit denen.
Herr Fischer, danke für Ihre Argumentation. Da meldet sich aus München Herr von Stehbut. Und gerade beim Stichwort Russland, Herr Stehbut, haben Sie die ganz andere Meinung, richtig?
Ja, auch wenn ich Öl ins Feuer gieße mit der Frage, die ich mir stelle, wieso hat sich Russland die Nachfolge von der UdSSR unter den Nagel gerissen? Russland ist nur ein Teil des Trümmerhaufens der UdSSR. Und ob es nicht die Juristen einen Weg finden zu sagen, dass ein Teil des Ganzen der UdSSR nicht den Anspruch haben kann, das Vetorecht sich unter den Nagel gerissen zu haben und dass man da vielleicht doch einen juristischen Weg findet, Russland zu bedeuten, wenn sie sich nicht am Riemen reißen und diesen Krieg in der Ukraine zum Beispiel beenden, dann wird die Völkergemeinschaft schon einen Weg finden, Russland das Vetorecht abzuerkennen. Ich weiß, das ist heikel, aber man sollte ihm doch sagen, dem Herrn Putin, dass er eilig den großen Maxel spielt, den er nicht ist, auch wenn er mit den Atomwaffen einen Hebel hat, der ihm das ermöglicht. Aber Gott sei Dank hat ja Herr Scholz erreicht, dass der amerikanische Präsident deutlich gesagt hat, wenn Putin auch nur einmal auf diesen Knopf drückt, dann wird Russland massiv einen Gegenschlag erfahren, dass man von Russland nicht mehr reden kann.
Herr von Stebut, bleiben Sie in der Leitung. Die Frage, ja, gerade warum Russland das Vetorecht hat, versuchen wir dies ja sehr konkret zu beantworten. Sagt gleich Herr Braun was zu, aber vorher vielleicht Frau Scheuermann, weil ja auch die Völkerrechtslage angesprochen wurde.
Ja, Herr von Stebut, das ist eine ganz interessante Idee, die Sie aufbringen, die von Völkerrechtlern tatsächlich auch immer wieder diskutiert wurde. Ja? Also ist Russland überhaupt völkerrechtlich das legitime Mitglied, die Nachfolge, ist aber legitimerweise die Nachfolge der UdSSR. Und wir können nicht 33 Jahre Russland akzeptieren und plötzlich mit dieser Keule kommen. Trotzdem ist es aber eine der vielen, vielen völkerrechtlichen Kniffe, mit denen man zurzeit versucht zu arbeiten. Die Frage, die sich stellt, ist jedoch, wäre der Welt geholfen, wenn Russland ausgeschlossen wäre? Und ich würde doch dafür plädieren, Russland den Platz zu lassen, um zu sprechen, sodass wir auch, Guterres auch, in Dialog kommen können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, ich weiß nicht, ob Sie die Debatte verfolgt haben im Sicherheitsrat, diese siebenstündige vom Mittwoch oder Donnerstag. Also mir standen die Haare zu Berge, als ich die Rede von Lavrov gehört habe, der doch so eine starke Dichotomie aufmacht zwischen dem Westen und dem Osten, den Demokratien und den Autokratien. Also da habe ich mir selbst gewünscht, ich müsste Russland nicht zuhören, aber ja, die UNO ist eben ein Gremium aller.
Dann gebe ich kurz noch Herrn Braun das Wort, bevor Herr Stebut noch mal gucken kann, ob seine Frage erschöpfend beantwortet ist. Herr Braun.
Ja, Herr Stebut, das ist auch eine sehr interessante Frage, weil anders als bei vielen anderen Staaten ist ja die Sowjetunion durch Beschluss dann Vereinbarung der sogenannten GOS-Staaten untergegangen. Und da ist dann die Frage, wie die Nachfolge geregelt ist. Und die GOS-Staaten haben mehrere heikle Sachen geregelt. Und da haben sie zum Beispiel eben Russland diesen Sitz im Sicherheitsrat zugebilligt. Und die Ukraine hat dann wenige Jahre später, darf man auch nicht vergessen, auf ihre vielen Atomwaffen verzichtet, mit im Budapester Memorandum mit Russland und weiteren Garantiemächten, zwei weiteren Garantiemächten, wo die Ukraine verzichtet hat auf Atomwaffen für die Sicherheit der Grenzen. Und das ist natürlich ein Vertragsgebilde eigentlich, was eigentlich tragfähig hätte sein können. Nur wir haben jetzt das Verrückte, es wird wahrscheinlich kein anderes Land mehr jemals auf Atomwaffen verzichten, die sie schon mal hatten, weil die Ukraine jetzt eben, der Ukraine wurde das nicht gedankt.
Weil Russland es gebrochen hat, muss man an der Stelle nochmal klar sagen. Herr von Stebut, ist damit zumindest die Problematik und dass diese Thematik, die Sie da aufgeworfen haben, durchaus auch Relevanz hat, auch bei Ihnen jetzt einigermaßen beantwortet?
Ja, vielen Dank. Ja. Ich freue mich, als Ingenieur wenigstens so viel Ahnung zu haben von der Juristerei, dass ich das Ganze thematisiert habe. Vielen Dank.
Gut, ja, Herr Stebut, wunderbar. Dann greifen wir nochmal weiter und werden jetzt wieder etwas grundsätzlich. Ich greife nochmal einige Mails auf, die uns hier erreicht haben. Da haben wir zum Beispiel die Mail von Dagmar Rutenberg, die greift auch nochmal das Vetorecht auf und argumentiert dafür, kriegsführenden Parteien, die einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat haben, sollte das Vetorecht entzogen werden. Jetzt will ich aber etwas weitergreifen. Ein Vorschlag kommt von Timo. Wir hatten ja die Frage der Demokratie und die Frage, wie man mehr demokratische Legitimität hineinbringt und wie man das organisiert. Er schlägt vor, warum orientiere man sich künftig bei der Gewichtung der Stimmen, da geht es wieder wahrscheinlich auch stärker um die Generalversammlung, nicht an einem Demokratieindex. Herr Larem, sind das Überlegungen, die auch mittlerweile so nochmal konkreter diskutiert werden?
Nein, die werden also zurzeit so konkret nicht diskutiert, sondern da bin ich auch, was Frau Scheuermann ganz am Anfang gesagt hat, wo sie sagt, auch die kleinen Staaten wie auch die großen Staaten, jeder hat eine Stimme und das ist auch gut so und so ist richtig und an diesem Grundsatz wird im Moment nicht rumdebattiert oder es wird auch nicht versucht zu verändern in dem Bereich. Ich möchte noch mal klarstellen, weil das eben auch von Herrn Stebut ja rauskam mit dem Ausschließen von Russland aus dem Ständigen Sicherheitsrat. Da bin ich auch bei Frau Scheuermann. Wir haben ja die Debatte, einmal das Vetorecht ist das eine und die Mitgliedschaft im Sicherheitsrat das andere. Ne? Also deswegen müssen wir ganz aufpassen, dass wir es nicht ganz vermischen, sondern hier geht es ja darum, letztendlich die Handlungsfähigkeit der Vereinten Nationen durch eben eine Veränderung mit diesem Vetorecht, mit dieser Möglichkeit dahingehend zu verändern, dass man handlungsfähiger wird. ja, und nicht blockiert wird. Und das ist der Hintergrund. Und deswegen, ich bin auch nicht gegen einen Ausschluss von, also ich bin dafür, dass man Russland nicht ausschließt jetzt aus dem Sicherheitsrat, sondern dass man den Sicherheitsrat erweitert und an dem Vetorecht letztendlich sich entsprechend das verändert.
Erweitern, da ist nochmal genau das Stichwort gefallen. Wir hatten es auch schon durch mehrere Hörer und Hörerinnen angesprochen. Einige der BRICS-Staaten oder diese G4-Initiative, das heißt Staaten, die derzeit viel Bevölkerung und auch zunehmend wirtschaftliche Macht aufbringen, wie Brasilien, wie Indien, wie Südafrika wird auch genannt, aber auch Japan immer mal wieder. Nehmen wir mal an, diese Erweiterung kommt nicht, Herr Braun. Sehen Sie dann, dass aus solchen Organisationen wie beispielsweise BRICS eine wirkliche Konkurrenzorganisation erwächst?
Das könnte sein, dass BRICS eine Konkurrenzorganisation wird zu den Vereinten Nationen, aber es sind natürlich widerstreitende Interessen. Man ist im Grunde genommen sich nur einig untereinander, dass man selber wichtig ist in vielen Dingen. Was jetzt währungspolitisch läuft, wissen wir jetzt noch alle nicht ganz genau, ja. Aber Beispiel China und Indien sind keine Freunde, werden es auch nicht werden als konkurrierende Mächte in Asien. Und wenn jetzt dann Iran dazu stößt, bei BRICS ist das nicht unbedingt ein positives Zeichen für die Entwicklung. Aber die UNO macht sowas selber auch. Also wir haben ja völlig widerstreitende Geschichten. Wir müssen damit leben, dass bestimmte Mächte existieren, aber die müssen nicht unbedingt Vorsitzender werden. Also am 2. November wird Iran Vorsitzendes Vereinten Nationen Sozialforums, wo es auch insbesondere um Frauen geht, Frauenrechte und so weiter. Das ist natürlich widersinnig, völlig widersinnig. Und da wünsche ich mir eine deutlichere Haltung der Bundesregierung zu solchen Vorgängen. Russland ist ein Problem für uns derzeit, alle wissen wir, aber wir werden damit leben müssen, dass Russland in Europa und Asien bleibt, und wir müssen auf auch natürlich eine Zeit schauen, wo hoffentlich wieder Frieden in der Ukraine ist, und es wird uns nicht anders übrig bleiben, als mit Russland Gespräche zu führen, auch wenn jetzt die Lage sehr, sehr misslich ist und die Kriegslage auch sehr eindeutig.
Herr Larem, wollen Sie direkt Gegenrede halten zu dieser Problematik, die ja immer wieder auftaucht, dass eben autokratische Regime in wichtigen UN-Untergremien Vorsitze bekommen und damit die Agenda prägen?
Also zunächst einmal möchte ich noch mal klarstellen, BRICS und die UN, also das sind zwei Dinge, die passen nicht zusammen, weil wir reden hier über, die BRICS ist ein Pendant zu G20, ja. Also die UN ist eine ganz andere Struktur an Organisationen, hat jetzt mit einer BRICS-Struktur der G20 nichts zu tun.
Da haben Sie recht, aber es könnte eine Gegenorganisation zum Sicherheitsrat beispielsweise versuchen, sich zu entwickeln, weil eben dort dann die Staaten, die dort vielleicht nicht zu Wort kommen, stärker sprechen
können. Naja, dann schauen Sie sich mal die Konstellation, die Zusammensetzung der BRICS-Staaten aktuell an. Und mit den jetzt Erweiterungen, die jetzt eben noch nicht final bestätigt sind, die im Moment noch in der Phase sind, dass dem zugestimmt werden muss von den anderen BRICS-Staaten, dass eben die neuen aufgenommen werden, sehr heterogen und unterschiedliche Strukturen. Also da stand ja bei BRICS erstmal im Vordergrund, und BRICS ist ja der wirtschaftliche Zusammenhalt und ist ja auch etwas gesteuert auch von China, wenn man das so möchte. China ist ja letztendlich die treibende Kraft, diese BRICS-Staaten Gemeinschaft zu erweitern, um letztendlich hier den Gegenpol zu G20 darzustellen. Also ich sehe jetzt das etwas nicht so kritisch, jetzt, dass es hier ein Gegenpol oder ein Problem entstehen würde in Bezug auf den Sicherheitsrat. Das muss man komplett differenziert betrachten, und deswegen spricht ja nichts dagegen. Wir haben China im Sicherheitsrat drin, und wenn wir an Erweiterung mit Asien denken, spielt natürlich hier die Diskussion um Indien eine große Rolle. Also insofern sehe ich jetzt hier weniger das Problem.
Frau Scheuermann, wenn wir den Fokus einmal weiten, vielleicht wird BRICS keine Gegenorganisation, so hat Herr Larem organisiert, aber verlieren sonst, wenn diese Reformfähigkeit der Vereinten Nationen nicht vorankommt, diese Gremien früher oder später an Wert? Das heißt, ist das etwas, was bei der UN deutlich gesehen wird oder vielleicht auch an den starken Staaten, die im Moment sehr viel starke Macht haben, und bringt das vielleicht einen Reformimpuls, weil Sie sehen, sonst wird es irgendwelche Formen von Gegenorganisation zur UN vielleicht geben?
Ich sehe halt jetzt aktuell 2023 noch nicht, dass diese Hauptorgane an Wert verlieren. Ja, nur weil unter Umständen eine Reform nicht zustande kommt. Das hatten wir schon so oft in den Vereinten Nationen. Ja, also die Vereinten Nationen wurden schon oft für tot erklärt. Es ist jetzt nicht das erste Mal, und sie sind immer wieder aufgestanden, haben sich angepasst. Und diese Anpassung geschieht ja nicht durch diese Klöpfe oder Klöpse, die man dann einschlägt, ja, durch die Reform des Sicherheitsrats, sondern ganz, ganz viel unterhalb dieser Hauptorgane. Da funktionieren ja die Vereinten Nationen gut. Und ich würde wirklich ein bisschen weggehen wollen von dieser starken Fokussierung auf die Reform des Sicherheitsrats. Wir haben noch viel drängendere Probleme, die eben nicht nur der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sind, so schlimm das ist, aber wir haben die Klimakrise, wir haben wirklich auch ganz viele Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent, wo die Vereinten Nationen gefragt sind und so weiter. Und das funktioniert auch mit dem jetzigen Sicherheitsrat, so wie er jetzt existiert.
Die Reformfähigkeit der Vereinten Nationen, Herr Braun, haben Sie in Zweifel gestellt, mehrfach. Sie argumentieren aber weiter für sich für einen Fortbestand der Vereinten Nationen. Wie gehen Sie da mit Stimmen um in Ihrer eigenen Fraktion, die auch regelmäßig beschreiben, dass die Vereinten Nationen zu viel Geld kosten und sich Deutschland mehr auf sich beziehen sollte, die ja viel härter argumentieren als Sie, die auch einen Rückzug aus internationalen Gremien verlangen, ist mit der AfD hier überhaupt Mehrheit und Staat zu machen?
Natürlich, wir halten die Vereinten Nationen für unverzichtbar, wir leugnen nicht, das ist klare Programmatik, aber wir halten das nicht für die Lösung der Welt, dass Deutschland einfach nur wie mit der Gießkanne noch Milliarden verteilt. Deutschland ist wirtschaftlich inzwischen abgehängt unter den Industrienationen. Wir haben die schlechteste Wirtschaftsentwicklung aller Industrienationen mittlerweile. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir müssen also auch unsere deutschen Interessen berücksichtigen. Und wenn jetzt Frau Scheuermann, der ich in manchem sonst zustimmen kann, wenn jetzt sagt, Klima sei quasi wichtiger als ein Krieg in der Ukraine oder überhaupt als Krieg, daran werde ich mich nicht gewöhnen. Die Hybris, der Mensch könne das Weltklima steuern oder gar Deutschland könne die Welt retten mit Temperatur, mit Abschaffung der deutschen Industrie, das ist mit der AfD, mit uns nicht zu machen. Krieg und Frieden sind die großen Dinge. Dafür ist die UNO da, um Kriege zu verhindern, Frieden in der Welt. Das ist die Aufgabe der Vereinten Nationen.
Der Punkt ist angekommen, was Krieg und Frieden angeht, was Klima angeht. Da ist die AfD natürlich ganz anders und auch vielfach gegen den absoluten Mehrheitsanteil der Experten unterwegs. Das ist ein anderes Thema, das müssen wir anders diskutieren. Wir kommen zur Schlussrunde. Sie hatten schon Ihren Punkt gemacht, was das angeht. Krieg und Frieden sind die Aufgaben der Vereinten Nationen. Frau Scheuermann, Sie sehen das deutlich weiter gefasst. Welche Perspektive geben Sie den Vereinten Nationen?
Die Vereinten Nationen sind deshalb unverzichtbar, weil sie die globalen Probleme erkennen und angehen. Sie sind letzten Endes die Plattform, um die globalen Probleme anzugehen. Und das ist eben natürlich neben Krieg und die Verhinderung dieses Kriegs alles, was Prävention betrifft. Und da kommt Klima hinein, da kommen Menschenrechte hinein, da kommt das Recht hinein, dass niemand zurückgelassen wird. Und die Vereinten Nationen sind eben das inklusive globale Forum, das unverzichtbar ist.
Herr Larem, dann haben Sie das Schlusswort für heute. Sie haben auch ungefähr 45 Sekunden zum Stichwort. Wohin drehen die Vereinten Nationen? Welche Hoffnung verbinden Sie oder woran kann es wirklich kippen?
Meine Hoffnung steht wirklich darin, dass man jetzt wirklich einen Startpunkt gefunden hat, auf eine Reform dieser Organisation hinzuwirken, wenn sie auch dauern wird, keine Frage. Frau Scheuermann hat vollkommen recht, im Moment funktioniert die Vereinten Nationen und ich bin der festen Überzeugung, wir werden auch künftig eine Veränderung in der Vereinten Nationen sehen, was letztendlich die Kompetenzen angeht, die Zuständigkeiten der Versammlung wie auch des Sicherheitsrates. Meine Hoffnung sind, dass wir 27, 28 wieder in den nicht ständigen Sicherheitsrat hineingewählt werden und bin sehr zuversichtlich für die weitere positive Entwicklung dieser Organisation Vereinten Nationen.
Die Vereinten Nationen, überholt oder unverzichtbar, das war heute unsere Leitfrage in Kontrovers. Es diskutierten gerade gehört Andreas Larem von der SPD, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, dort stellvertretender Vorsitzender des Unterausschusses Vereinte Nationen. Jürgen Braun von der AfD, auch im Bundestag, dort Obmann seiner Fraktion im Menschenrechtsausschuss. Und Manuela Scheuermann, sie ist vom Lehrstuhl für internationale Beziehungen der Uni Würzburg. Silvia Engels war am Mikrofon. Ihnen noch einen schönen Tag.